Herzlich willkommen zur Düsseldorfer Wirtschaft und zur Folge 101. Ja, und wie Sie vielleicht gemerkt haben, es ist nicht Freitag, sondern Mittwoch. Und das ist auch der Start heute mit unserer neuen Sendezeit. Denn wir gehen ab sofort immer mittwochs morgens ganz früh um 5.55 Uhr für Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen online. Ja, und wie Sie vielleicht auch gehört haben, bin ich heute quasi für Sie alleine da, denn es gibt neben unserer Jubiläumsfolge, die ja in der vergangenen Woche online gegangen ist, Folge 100, heute noch ein kleines weiteres Auftakt-Special zu einer neuen Podcast-Reihe. Und zwar befinden wir uns ja gerade mitten in den Ausbildungsmonaten. August ist jetzt zwar vorbei, aber der September gehört ja auch noch dazu. Und wir haben uns gedacht, wir beleuchten mal das Thema Ausbildung. Und dazu habe ich mich mit Jörn Klare von Unternehmer NRW getroffen und wir haben gemeinsam mal das Ausbildungsgeschehen 2022 genauer unter die Lupe genommen und uns vor allem auch gefragt, wie ist gerade die Situation auf dem Ausbildungsmarkt, so wie sie jetzt gerade ist, eigentlich entstanden? Was gibt es dafür für Gründe? Was sind aber vielleicht auch die größten Herausforderungen? Und wir haben uns auch gefragt, was kann eigentlich die Politik dafür tun, die Unternehmen an dieser Stelle richtig und vor allem auch effektiv zu unterstützen, um die Nachwuchsgewinnung weiter voranzutreiben und halt wirklich alle Ausbildungsstellen besetzen zu können. Wir als Arbeitgeberverbände engagieren uns stark im Azubi- und Fachkräftemarketing, um dem Fachkräftemangel vorzubeugen. Und wir denken sogar noch einen Schritt weiter und würden den Fachkräftemangel in Zukunft natürlich auch gerne vermeiden. Dafür stellen wir bestmöglich die Weichen für eine vorausschauende Arbeitskräftepolitik schon heute. Und dennoch werfen wir besonders in diesem Jahr einen Blick auf die aktuellen Ausbildungszahlen und, ja, um ehrlich zu sein, erschrecken wir uns. Zusätzlich erleben wir es aber auch gerade hautnah mit, denn wir stecken nicht nur im Ausbildungsmonat August bzw. im Ausbildungsmonat September, sondern wir führen gerade unsere bekannten Einführungstage für Auszubildende durch, um themenkompakt und branchenunabhängig den Ausbildungsstart zu begleiten und auch, ja, um anfängliche Tipps und Methoden für den Einstieg den Auszubildenden mit an die Hand zu geben. Ist übrigens neben den anderen Seminarthemen für unsere Auszubildenden, die wir so das ganze Jahr über anbieten, ein sehr beliebtes Format für und mit unseren Mitgliedsunternehmen an allen Standorten und eigentlich mit jährlich steigender Nachfrage auch verbunden. So, jetzt hören Sie aber schon mein eigentlich, ja. Und obwohl wir auch in diesem Jahr gute Anmeldezahlen schreiben, das darf ich so sagen, müssen wir dennoch mit Erschrecken feststellen, wie viele unbesetzte Ausbildungsplätze es aktuell einfach doch noch gibt. Manche Mitgliedsunternehmen übrigens haben die Vergabe der Ausbildungsplätze in diesem Jahr sogar ganz aufgegeben. Ich spreche in dem kommenden Talk jetzt mit Jörn Klare von Unternehmer NRW über Zahlen, Daten, Fakten im Ausbildungsgeschehen und wir schauen uns auch den Ausbildungsmarkt 2022 mal genauer an. Und an dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis, wir haben dieses Gespräch auch in unserem Schwester-Podcast Gewirtschaftet aufgenommen. Deswegen gehen wir minimal auch zusätzlich noch auf die Emscher Lippe-Region ein. Aber alle Zahlen und Daten und Fakten und vor allem auch Herausforderungen, die wir thematisieren, beziehen sich sonst auf ganz NRW. Und jetzt wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß bei einem wirklich sehr wertvollen und sehr interessanten Gespräch mit Jörn Klare. In diesem Sinne, herzlich willkommen, Jörn Klare. Schön, dass Sie heute mein Gast sind.
Vielen Dank, Frau Fitzner. Vielen Dank für die herzliche Begrüßung. Ich freue mich sehr, heute mit Ihnen sprechen zu dürfen zu diesem spannenden Thema.
Ja, blicken wir mal so ein bisschen quasi auf meine Teilnehmerlisten. Aktuell zähle ich 370 Anmeldungen zu unseren Einführungstagen für Auszubildende. Wenn ich mir die Vorjahre anschaue, Herr Klare, ging das schon mal auf die 800 Teilnehmenden hoch. Aufgeteilt dann auf 12 bis 15 Einsatztage. Jetzt können Sie sich ausrechnen, gar nicht so wenig zu tun. Aber das heißt auch gleichzeitig, auf meinem kleinen Ausbildungsmarkt sind die unbesetzten Lehrstellen schon auch deutlich zu spüren. Und ja, Sie, Herr Klare, sehen ja nochmal ganz andere Zahlen als ich. Können Sie uns da mal so einen Einblick geben, wie es wirklich aussieht?
Ja, das kann ich gerne machen. Ich habe mal ein paar Zahlen mitgebracht für Nordrhein-Westfalen insgesamt, aber auch ein paar für die Region Emscher-Lippe. Da gibt es auch die ein oder andere Abweichung. Aber um ein Ergebnis vorwegzugreifen, Frau Fitzner, muss ich sagen, ich kann Ihren Befund bestätigen. Wir haben eine sehr angespannte Situation auf dem Ausbildungsmarkt. Uns liegen die Daten für den Monat Juli vor.
Ja.
Und hier sehen wir, wir haben rund 98.000 Bewerberinnen und Bewerber. Demgegenüber stehen 107.000 gemeldete Ausbildungsstellen. Und da sehen wir zum einen, dass dieses Verhältnis Bewerber zu Ausbildungsstellen dazu führt, dass rein rechnerisch nicht mehr jede Ausbildungsstelle überhaupt besetzt werden kann. Also es werden Berufsausbildungsstellen leer bleiben, unbesetzt bleiben. Und was wir auch sehen ist, im Vergleich zu den Vorjahren, dass sich dieser Trend weiter verschärft. Wir sehen einen erneuten Bewerberrückgang im Vergleich zum Vorjahr. Zeitgleich steigt die Zahl der Berufsausbildungsstellen.
Mhm.
Wenn wir noch weiter zurückschauen, seit 2016, 2017, ist diese Entwicklung im Prinzip im Gange. Die wurde durch die Corona-Pandemie, insbesondere im Jahr 2020, nochmal verschärft. Aber wir sehen einfach nachlassendes Interesse an der Ausbildung bei den Bewerberinnen und Bewerbern. Zeitgleich muss man aber sagen, dass die Unternehmen sich trotz der ganzen Krisen, die wir erleben, Pandemie, Lieferketten, Preise, jetzt noch die enorme Unsicherheit mit Blick auf den Winter und die Gasversorgung, dass da das Ausbildungsinteresse seit Jahren stabil ist und die Unternehmen alles dafür tun, um auch unter anderem mit der Ausbildung den von Ihnen angesprochenen Fachkräfteengpass anzugehen und zu bekämpfen. Genau, und es gibt jetzt im Juli schon natürlich viele Bewerber, die vermittelt wurden, deswegen noch eine andere Statistik. Die Zahl der unversorgten Bewerberinnen und Bewerber liegt bei rund 25.000 in Nordrhein-Westfalen. Demgegenüber stehen 44.000 unbesetzte Stellen. Das heißt, hier ist die Relation fast 1:2. Also nochmal deutlich, deutlich schärfer. Und ja, da sehen wir einfach schon, dass die Unternehmen nicht alle Plätze bedienen oder besetzen können. Und das führt dann, und das ist sozusagen die schlimmste Konsequenz daraus, zu einem Rückzug aus dem Ausbildungsgeschehen. Und dieser Trend, den beobachten, also dieser Rückzug, und das müssen wir unbedingt verhindern, weil am Ende des Tages ist Ausbildung ja auch kein Selbstzweck, sondern es geht darum, dass die Unternehmen mittel- bis langfristig hier an den Standorten produzieren können, dass die Investitionen getätigt werden, dass wir Arbeitskräfte, Auszubildende hier haben in Nordrhein-Westfalen, der Region Emscher-Lippe, und damit natürlich auch den Wohlstand sichern. Das sind so die Zahlen für Nordrhein-Westfalen.
Mhm.
Jetzt für die Region Emscher-Lippe. Da sieht es bei den Bewerbern etwas besser aus. Da haben wir rund 6.600 Bewerber mit Stand Juli, demgegenüber 5.100 Berufsausbildungsstellen, was sich jetzt in den letzten Monaten so aufkumuliert hat. Mhm. Allerdings blickt man hier wiederum auf die Situation der Unversorgten zu den unbesetzten Stellen, sehen wir, dass 1.800 Bewerber immer noch unversorgt sind. Die haben noch keine Perspektive zum September hin. Demgegenüber stehen mehr als 2.100 offene Stellen. Das heißt, auch hier, wenngleich die Situation nicht ganz so dramatisch ist, der Trend zeigt in die gleiche Richtung. Und ja, das ist quasi der Befund, den wir derzeit auf dem Ausbildungsmarkt sehen. Ich könnte noch ein bisschen was zu regionalen Unterschieden insgesamt in Nordrhein-Westfalen berichten. Also sehen wir natürlich auch große Unterschiede. Beispielsweise bei der Zahl der Bewerberinnen und Bewerber sehen wir im Rheinland den stärksten Rückgang, über 4%. In Südwestfalen haben wir einen Anstieg von 1,4%. Ruhrgebiet minus 3,5%. Also er zeigt auch wieder eine sehr heterogene Lage an. Mhm. Und bei der Zahl der Ausbildungsstellen sehen wir, das war im Münsterland und im Südwestfälischen Zuwächse von 9% und mehr haben. Das erklärt sich ja vor allem auch so ein bisschen durch die Branchenzusammensetzung. Also wo sind jetzt Branchen, wo besonders viel nachgefragt wird, wo die wirtschaftliche Lage besonders gut ist, wo Ausbildungsplätze, vielleicht auch neue geschaffen werden, und wo sind vielleicht Regionen, wo sich die Unternehmen in ihrem Branchenmix vielleicht eher ja, größeren Herausforderungen gegenüber sehen. Ja, wir haben ja die Transformation im vollen Gange, Dekarbonisierung, Digitalisierung, all diese großen Themen. Das ist natürlich auch nochmal die energieintensiven Betriebe, die ja, ja mit großer Sorge auf die kommenden 6 Monate blicken. Also wenn wir hier über die Zahlen Ausbildungsmarkt sprechen, dann muss man immer sagen, das sind Durchschnittswerte. Mhm. Auf dem einzelnen Ausbildungsmarkt, in den einzelnen Berufen kann es dann immer auch ganz unterschiedlich aussehen. Also beispielsweise der Klassiker ist ja immer Tierpflege, also der Beruf der Tierpflege. Da gibt es immer eine sehr hohe Zahl an Nachfragern, aber natürlich nur ein begrenztes Angebot.
Ja, ja,
das heißt,
ist nicht so weit verbreitet, ne?
Ja, also da, wenn jetzt die Betroffenen von den Zahlen hier hören, von denen ich gerade berichtet habe, die schätzen das natürlich ein Stück weit anders ein.
Ja.
Aber wir können natürlich erstmal nur aufs große Ganze schauen.
Ja.
Aber klare Botschaft, wir haben mitunter eine große Heterogenität in den Regionen und in den einzelnen Branchen.
Hm. Ja, es sind natürlich auch jetzt viele Dinge gefallen, wie zum Beispiel ja auch Digitalisierung, die Sie genannt haben, die ja auch hier und da natürlich vor bestimmte Herausforderungen auch einfach stellen. Ne? Und aber grundsätzlich vielleicht mal, ich frage mich natürlich, wie das alles so sein kann und vor allem, wie das passieren kann, dass wir da so ein Ungleichgewicht haben. Denn eigentlich haben wir doch genug junge Menschen, die ja dann doch irgendwie eine Ausbildungsstelle bekommen könnten. Denn das Angebot ist ja da. Also ganz, ganz verrückt, so ganz schlau bin ich aus diesem Ausbildungsmarkt tatsächlich noch nicht geworden. Und ich finde auch, vielfältiger könnte es ja kaum sein, also das Ausbildungsangebot an sich. Aber vielleicht jetzt mal auch die Frage an Sie. Sie haben ja Zahlen, Daten, Fakten vorliegen. Ist die Auswahl vielleicht auch einfach zu groß und genau das dann auch das Problem? Oder welche Herausforderungen auf dem Ausbildungsmarkt erkennen Sie, die ich vielleicht noch gar nicht gesehen habe?
Ja, Frau Pfitzer, das ist eine sehr gute Frage. Also einmal die Frage nach den Herausforderungen und einmal speziell zur Frage der Auswahl, die die Jugendlichen haben. Vielleicht möchte ich damit beginnen. Auf jeden Fall, wenn man heute die Schule abschließt, hat man eine große Auswahl an Möglichkeiten, wie es weitergeht. Ja, es ist natürlich die berufliche Ausbildung, die duale Ausbildung, die man angehen kann. Es ist eine schulische Ausbildung. Es ist mit dem entsprechenden Abschluss auch die Möglichkeit, studieren zu gehen, akademische Ausbildung zu machen oder man geht einfach arbeiten. Also da sind die Jugendlichen ja sozusagen frei in ihrer Entscheidung. Das heißt, die duale Ausbildung, über die wir heute sprechen, ist ja häufig eine Option von vielen Möglichkeiten, die sich den Jugendlichen heute bietet. Das mag früher vielleicht ein Stück weit anders gewesen sein, Schulabschluss und dann ab in die Ausbildung oder ab an die Uni. Da gab es nicht allzu viel dazwischen. Das war relativ vorgegeben und stringent. Heute legt man ja mitunter auch dann nochmal ein Gap hier ein oder es schaut sich ein bisschen das die stimmt. Welt an, was ja auch sehr gut ist. Ich denke, den Horizont zu weiten wird nie schaden.
Schadet nicht, genau.
Schadet nicht, ja.
Vielleicht gerade in der Zeit nicht gerade ganz so gut, aber auch das weiß man ja nicht. Aber grundsätzlich schadet es nicht, genau.
Ja, und im Prinzip, ich habe es gerade eben schon so ein bisschen angedeutet, die große Auswahl letztendlich an Berufen, die sich in der dualen Ausbildung den Jugendlichen offenbart, das würde ich eher als großes Plus sehen, tatsächlich. Mhm. Also von, so ich sag mal, von sozialen Berufen, wo ich sehr eng mit anderen Menschen zusammenarbeite, Berufe im Finanzversicherungsbereich mit Kundengesprächen, wo man auch komplexe Dinge erklären muss oder ganz praktisch im Tischlerbereich, Klempnerbereich, Tierpflege. Das heißt, hier haben wir ein enormes Angebot, wo ich der Überzeugung bin, dass jeder Jugendliche ein Angebot oder eine Tätigkeit findet, die seinen Neigungen, Interessen
das denke ich auch.
Dient. Ja. Es ist häufig, die Auswahl ist zu groß. Oder sehr groß, das heißt, man muss auch ein bisschen Arbeit reinstecken, sich da mal zu orientieren. Aber letztlich würde ich sagen, wir haben eine große Auswahl, eine gute Auswahl. Das ist auf jeden Fall ein Plus in der dualen Ausbildung. Mhm. Dann Ihre Frage zu den Herausforderungen auf dem Ausbildungsmarkt. Da will ich erstmal nur so ein paar Punkte nennen, von, ja, ich finde, relativ vielen tatsächlich. Wir haben zum einen das Oberthema der demografische Wandel. Das heißt, wir werden in den nächsten 10 Jahren, wenn 1,6 Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen die das Alter von 65 Jahren erreichen, das heißt, sie werden aus dem Arbeitsmarkt austreten, davon sind 1 Million Fachkräfte. Das heißt, wir haben auf der einen Seite einen Riesenbedarf, in den kommenden Jahren. Ja, wir sehen es ja jetzt schon. Flughäfen, Gastronomie.
Ja, absolut. Ja.
Es ist ja teilweise extrem ärgerlich und Zustände, wie man sie, glaube ich, noch nie erlebt hat.
Ja.
Das zeichnet sich jetzt schon ab. Hilft vielleicht auch ein bisschen, um diesen Bewusstsein nochmal hervorzurufen, aber was man auch sagen muss, dass dieser demografische Wandel im Prinzip ja sehr gut vorhergesagt wurde. Ja. Man sieht ja geburtenstarke Jahrgänge, gehen in die Rente, entsprechend geringe oder schwächere Jahrgänge rücken dem nach und müssen das im Prinzip auffangen. Mhm. Aber das führt natürlich dazu, wir haben demografischen Wandel, wir haben einen Riesenbedarf. Und das, was nachkommt, ist aber auch nicht mehr so stark wie früher. Ich habe gerade eben über die Ausbildungsmarktzahlen berichtet. Wenn wir da mal schauen, so die Schulabgängerinnen an den allgemeinbildenden Schulen. Ne? Da hatten wir 2017 197.000, 2022 voraussichtlich 180.000. Mhm. Das heißt, so dieser, ich sage mal so, der Teich, in dem dann alle fischen, in dem die Universitäten fischen für ihre, für die Studierenden, in dem die Unternehmen fischen, für die Auszubildenden, in denen aber auch Berufsschulen, Berufskollegs fischen, für ihre Ausbildungsgänge, aber natürlich auch aus dem Gesundheitswesen, Sozialwesen, die Nachfrage besteht. Die stürzen sich ja im Prinzip alle auf den begrenzten oder auf diesen Teich und versuchen, die Jugendlichen für sich zu gewinnen. Und das ist natürlich mal auch ein Aspekt, den man dann wissen muss, der wird ja nicht größer, dieser Teich. Ja. Ja, das heißt, da müssen wir schauen, in welche Richtungen sich dann die Jugendlichen entscheiden. Und da sehe ich vor allem für die duale Ausbildung die größte Herausforderung in den letzten Jahren, ausgelöst durch die Corona-Pandemie. Weil was ist auch aus eigener Erfahrung heraus das Allerwichtigste in der Berufsorientierung, wenn man in der Phase seines Lebens steht, zu überlegen, was möchte ich später mal machen, womit möchte ich mich auseinandersetzen, wo möchte ich Herz und Seele reinstecken.
Dann
sind es einfach auch echt die praktischen Erfahrungen, die man braucht. Man kann viel in Büchern lesen und Videoclips sich anschauen und überlegen, was man machen kann. Aber am Ende des Tages muss ich einfach mal,
auch mal die Praxis miterlebt haben.
Einfach miterlebt, genau. Ja. Wie ticken die Leute? Wie kann so ein typischer Alltag aussehen? Vielleicht auch schon in der konkreten Firma, passt das mit dem Chef, wie sind so die Mitarbeiter drauf, haben die eine gute Grundstimmung. Da ist diese Berufsorientierung extrem wichtig mit den Praktikas, aber die jetzt ja kaum gegeben, insbesondere im Jahr 2020.
Ja, Lockdown, wir wussten. Jetzt geht es
erst an, ne? Jetzt geht es erst wieder los.
Dass überhaupt junge Menschen wieder Praktika durchführen dürfen oder auch Berufsfelderkundungstage live vor Ort stattfinden. Ja, das stimmt. Also es gab sehr lange nichts. Ja.
Genau, und jetzt, Sie sagen es, es geht jetzt erst wieder los. Das heißt, die Zustände wie vor der Pandemie haben wir vielerorts auch noch nicht erreicht. Wir wissen jetzt auch nicht genau, was im Herbst passiert, was im Winter passiert. Ich glaube, Unternehmen haben hier schon sehr viel geleistet, sehr viel gemacht, weil sie natürlich auch erkannt haben, dass das ein entscheidender Punkt ist. Vielleicht kommen wir da später nochmal drauf zu sprechen.
Ja.
Aber das reicht alles nicht aus, um den Wegfall der Praktika, die wir während Corona erlebt haben, zu ersetzen. Und natürlich auch die Dauerthemen, das sind natürlich diese Passungsprobleme, das klingt jetzt alles ein bisschen technisch. Ich habe ja gerade eben von Durchschnittswerten berichtet. Da kann natürlich auch immer mal sein, dass es so einfach von der Entfernung her nicht passt. Dass der Jugendliche sagt, da eine halbe Stunde von mir entfernt, weiß ich, da ist ein toller Ausbildungs, das ist eine tolle Ausbildungsstelle, die möchte ich eigentlich machen, aber ich komme nicht hin, kein ÖPNV, ich habe keinen Führerschein. Also ein ganz praktischer Grund, warum es da nicht zustande kommen kann. Das ist so eine Möglichkeit. Oder der Berufswunsch der Jugendlichen weicht ab von dem, was nachgefragt wird. Ich habe gerade das Beispiel Tierpfleger genannt. Es geht natürlich aber in die andere Richtung, wo es Berufe gibt, wo es kaum Nachfrage gibt, aus verschiedenen Gründen. Das heißt, da sind vor allem auch nochmal die Jugendlichen gefragt, über den Tellerrand hinaus zu schauen, welche verschiedenen Berufe oder artverwandten Berufe mir auch gefallen könnten, sollte es jetzt mit dem Erstwunsch nicht klappen. Na, aber es führt natürlich auch erstmal dazu, dass wir eine gewisse, da keine Dynamik dann auf dem Ausbildungsmarkt reinkommt, einfach bei den Wünschen, den gegenseitigen Wünschen nicht so gut passt. Dann natürlich auch die Qualifikation, wenn die aus Sicht der Unternehmen nicht ausreichend ist oder aber auch ganz klar, wenn die Unternehmen sagen, ich möchte lieber bei einem großen Unternehmen arbeiten oder lieber bei einer Branche aus dem Maschinenbau aus irgendwelchen Gründen. Nun, die habe ich jetzt nicht in der Gegend, also kommt auch hier nicht zu einem Matching. Also das sind sozusagen die Dauerthemen, die wir jetzt neben dem Sonderthemen demografischer Wandel und Berufsorientierung während Corona auch noch zu bewältigen haben.
Aber vielleicht, wenn ich da ganz kurz mal eingehen darf, Herr Klare. Tatsächlich haben Sie genau das beschrieben, was auch die Gespräche mit den Auszubildenden, die ich so in den letzten Tagen geführt habe, bestätigen. Also sehr viele haben auch einfach Ausbildungsplätze tatsächlich nicht angenommen, aus zum Beispiel regionalen Gründen. Ne? Also dass es einfach wirklich nicht zu erreichen war. Obwohl das Unternehmen gereizt hat, aber dann hat wirklich der Führerschein gefehlt oder die Unsicherheit, dass man mit der Bahn nicht immer pünktlich ankommt und. Also wirklich einmal durchweg alle Passungsprobleme, die Sie angesprochen haben, die wurden von den jungen Menschen in den letzten Wochen tatsächlich bestätigt. Das war mir vorher auch gar nicht so bewusst, dass es viel mehr ist als eigentlich nur die viel zu große Auswahl vielleicht auf dem Ausbildungsmarkt, die gar nicht so für Klarheit sorgt. Ne? Ja.
Ja. Aber ich finde, wir dürfen nicht nur in der Diagnose von Herausforderungen verharren, weil man neigt ja manchmal dazu, alle Herausforderungen aufzuzählen und dann türmen die sich wie eine Wand vor einem auf und dann denkt man, oh Gott, wie soll das denn jetzt funktionieren? Ich finde es aber wichtig, auf Lösungen zu schauen und auch Chancen zu nutzen. Beispielsweise, wir hören es immer wieder von Betrieben, die gezielt auf Jugendliche zugehen, die jetzt vielleicht nicht die perfekten Startvoraussetzungen haben, aber man sagt, ja hey, ich nehme sie zu uns, mit eigenen Mitteln qualifizieren wir sie so, wie wir es brauchen und dann geht es in die Ausbildung. Ist natürlich auch auf beiden Seiten hervorragend. Die Jugendlichen, ist auch eine enorme Wertschätzung, die Chance zu bekommen vom Unternehmen, spüren vielleicht auch eine ganz besondere Verbundenheit dann zu diesem Betrieb.
Ja, klar.
Ja, und für die Betriebe, wie gesagt, gehen dann diesen Weg. Okay, es ist schwierig oder es ist schwieriger als früher, also muss ich hier besondere Anstrengungen machen. Und das passiert auch. Und beim Thema Berufsorientierung, da sehen wir auch ganz viele alternative Formate, neue Formate der Berufsorientierung, insbesondere durch die Digitalisierung getrieben, Berufeclips, wo Berufe vorgestellt werden, virtuelle Berufsmessen oder Webinarreihen. Also da gibt es wirklich einen sehr bunten Strauß an Aktivitäten, um halt eben diese pandemiebedingten Einschränkungen zu überbrücken. Aber auch so aus der Verbändewelt, aus dem Netzwerk Schule Wirtschaft beispielsweise, gibt es viele Initiativen, das Berufswahlsiegel oder den Berufsparcours, um auch hier Teile oder Aspekte der Berufsorientierung zu begleiten, zu stellen. Und Sie haben es ein bisschen angesprochen. Mich würde interessieren, welche Aktivitäten Sie in Ihrem Verband so unternehmen, um den großen Herausforderungen zu begegnen.
Ja, also tatsächlich sind wir ja auch stark im Netzwerk Schule Wirtschaft mit dabei, gerade dass es ja auch eine Verbandsaktivität ist. Wir sind aber auch immer sehr daran interessiert, Auszubildende aus dem zweiten und dritten Lehrjahr zu gewinnen, die dann zu Ausbildungsbotschaftern werden und dann gezielt auch in die Schulen gehen, um dort die Ausbildungsberufe, die sie selbst erlernen. Natürlich auch das Unternehmen, aber es geht vielmehr um die Ausbildungsberufe an sich, vorstellen und darüber aus erster Hand aus dem Ausbildungsalltag dann auch berichten. Das ist ein Projekt, was sehr erfolgreich ist, was ja aber auch viel in Zusammenarbeit mit der IHK tatsächlich auch durchgeführt wird an verschiedenen Standorten. Dann ist es aber auch so, dass wir zum Beispiel in der Emscher-Lippe-Region auch an den Talenttagen Ruhr teilnehmen. Finde ich, ist auch ein ganz großartiges Projekt, um einen Tag lang mal den jungen Menschen etwas mit an die Hand zu geben in verschiedenen Stationen. Also wir fangen an bei der klassischen Bewerbungsphase und enden dann bei zwei Ausbildungsberufen, die wir aus dem Team heraus selbst erlernt haben und die dann vorstellen. Das sind so schon größere Sachen. Jetzt aber speziell für die Emscher-Lippe-Region ist auch unsere Stiftung mit dabei zum Thema kluge Köpfe für Gelsenkirchen. Und da bieten wir eigentlich verschiedene Projekte an, um Unternehmen mit Schulen zusammenzubringen. Sowohl laden wir Unternehmen in Nachmittags-AGs ein, die wir dort durchführen zum Thema Berufsorientierung, Studienorientierung. So wir verknüpfen halt direkt vor Ort Schule und Wirtschaft Allerdings haben wir zum Beispiel auch für die Oberstufenschüler immer noch mal die Möglichkeit, in die Studienangebote der Stadt reinzuschauen. Also auch das gibt es. Das nennt sich duales Orientierungsprogramm beziehungsweise Praktikum. Und da nehmen wir die Schüler mit in die Hochschulen, um dann dort herauszufinden, passt das jetzt zu mir, der reine Studiengang? Wir nehmen aber auch direkt Angebote in Verknüpfung mit Unternehmen mit rein, um das Ganze dual zu studieren, also Ausbildung und Studium. Genau, das sind so die Wege, die wir eingeschlagen sind, die auch gut laufen. An dieser Stelle direkt mal www.klugeköpfe.nrw, da steht alles nochmal ganz detailliert geschrieben. Genau, aber das sind so im Rahmen unserer Möglichkeiten die Projekte und Aktionen und Aktivitäten, die wir starten, um auf direktem Wege und vielleicht auch auf schnellstem Wege alle miteinander zu verknüpfen und vernetzen, die sich ja im Bereich der Berufsorientierung brauchen.
Ja, ich glaube, ganz wichtig, dass man auf regionaler Ebene aktiv ist, weil wer kennt den Markt besser, die Situation vor Ort besser als die Partner vor Ort. Und ganz beeindruckend zu hören, wie viel sie allein für die Region Emscher-Lippe bewegen und tun in diesem Feld.
Ich muss auch sagen, dass wir da sehr viele engagierte Unternehmen haben, die Gott sei Dank so den gleichen Spirit einfach haben wie wir und ganz klar sagen, nee, wenn wir zusammenarbeiten können, wir verfolgen ja alle das gleiche Ziel, dann lasst uns das machen und zusammen wird man da halt dann auch einfach größer und kann natürlich auch viel mehr auf die Beine stellen. Deswegen sind wir da an dieser Stelle auch ganz dankbar, dass wir das alles so durchführen können. Ne? Aber ohne Engagement und ohne vielleicht auch mal Dinge neu ausprobieren zu können, wäre das natürlich auch nicht möglich. Ja, so ist es. Herr Klare, Sie haben gerade auch so die akademischen Ausbildungen angesprochen. Vielleicht bleiben wir da nochmal hängen. Spielen die eine Rolle? Also ist das vielleicht der beliebtere Weg bei jungen Menschen aktuell, der eingegangen wird? Und orientieren Sie sich vielleicht eher dahin aus verschiedenen Gründen? Ich weiß nicht, haben Sie dazu auch vielleicht etwas vorliegen, was das beantworten oder einschätzen könnte?
Einschätzung, ich habe vielleicht jetzt zu Beginn eine kurze Schätzfrage an Sie.
Ach, ja.
Und zwar, wie viele Jugendliche eines Jahrgangs im Jahr 1980 ein Studium angefangen haben und wo diese Quote heute liegt?
Oh, wow. Möchten Sie jetzt eine Zahl oder möchten Sie Prozentangaben von mir haben? Ich glaube, ich kann nur verlieren.
Okay, ich kann es aber auch verraten.
Verraten Sie es mir, uns hören so viele zu. Ja, verraten
okay. Sie es mir gerne. Also ich muss sagen, ich habe mir die Frage erst gestellt und dann nach den Zahlen geschaut und ich lag komplett daneben. Also von daher.
Das ist beruhigend.
kein Problem. Es war 1980 tatsächlich 20% eines Jahrgangs und heute sind es rund 55%.
Oh, okay.
Also eine mehr als Verzweifachung, fast schon Verdreifachung der Jugendlichen. Das heißt, diese Akademisierung, die wir erlebt haben, aber im Prinzip schon seit den 1950er Jahren, was auch so ein bisschen diesem Aufstiegsversprechen galt, insbesondere aus dem Ruhrgebiet. Die Großelterngeneration vielleicht im Bergbau tätig, im Montanbereich, die gesagt haben, ja, mein Kind soll es mal besser haben als ich. Besser haben heißt vor allem ökonomischen Aspekten. Und dann gesagt haben, okay, das Kind muss an die Uni. Und das wird natürlich auch gefördert. Es ist viel Geld in Hochschulen, insbesondere in die Fachhochschullandschaft geflossen, was auch sehr gut ist, was sehr wichtig ist. Also ich möchte jetzt hier gar keinen Gegensatz aufbauen. Aber das führt natürlich dazu, dass immer mehr Jugendliche an die Universitäten gegangen sind.
Ja.
Jetzt sind es rund 55% eines Jahrgangs. Da gibt es immer noch Unterschiede, je nach Bundesland. Aber der Trend ist klar. Aber was wir auch sehen, ist tatsächlich, dass der Anteil nicht weiter gestiegen ist in den letzten Jahren. Mhm. Das heißt, es ist so eine gewisse Plateaubildung, so eine gewisse Sättigung zu sehen. Und was auch noch eine andere spannende Zahl ist, wie ich finde, ist die Abbruchquote bei Studierenden im Erststudium. Die liegt bei bis zu 30% je nach Fach, also insbesondere auch im MINT-Bereich. Das heißt, wir haben eine echt große Zahl an Jugendlichen an Studierenden, die irgendwann sagen, ich muss das Studium abbrechen, so wie es ist, ist es nicht gut, ich höre auf. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, das ist zum einen eine Chance, um hier ganz gezielt für das Thema Ausbildung zu werben.
Auf jeden Fall, ja.
Ja. Das heißt, ja, vielleicht war das Studium für mich nichts für mich, weil es zu theoretisch, zu abstrakt war. Man sehnt sich vielleicht nach ein bisschen anpacken, was Praktisches, etwas unmittelbarer zu erfahren. Das ist eine Möglichkeit, aber sie zeigt, es ist ja auch letztlich eine Konsequenz daraus, dass die Berufsorientierung an vielen Stellen nicht so gut funktioniert hat, weil man sich ja offensichtlich, ich finde, wenn man sich dazu entscheidet, abzubrechen, das ist niemals ein Fehler, da muss man auch ganz selbstbewusst sagen, ja, das ist jetzt, wie es ist, das ist auch eher ein Zeichen von Stärke zu sagen, nee, mir passt es nicht, ich wechsle nochmal. Aber irgendwie wäre es auch viel besser, wenn die Berufsorientierung so gut funktionieren würde, dass man sich von Anfang an für das Passende entscheidet, wo man von Anfang an sagt, von Anfang bis Ende, hey, das ist das Richtige, das ist super, das passt zu mir. Also das sind so die zwei Seiten in diesem Bereich.
Das ist ganz passend, was Sie jetzt angesprochen haben. Das ist eigentlich eine gute Überleitung zu meinem nächsten Gedanken, denn bei Ihnen ist auch gerade schon das Stichwort Eltern gefallen. Und das ist, ja, über Wirtschaft haben wir auch schon ein bisschen gesprochen. Und in dem Zusammenhang vielleicht mal mit Ihnen so zusammen darüber nachgedacht. Zum einen, laut Statistiken, die ich auch immer wieder lese, aber auch aus den Gesprächen generell, jetzt auch mit Auszubildenden, wieder tatsächlich ganz frisch, ich habe extra nachgefragt, sind ja Eltern auch einfach eine total wichtige Entscheiderrolle bei der Ausbildungswahl ihrer Kinder. Also das hört man immer wieder, wenn Kinder mit ihren Eltern darüber sprechen, Mensch, was glaubst du denn, was besser für mich wäre? Also so sind ja auch oft die Fragen formuliert, dann fällt da schon eine Entscheidung. Oder es fallen andere Aspekte, wie zum Beispiel, besonders so jetzt in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, so ein gut gemeinter Rat dann von Eltern, ne? Erstmal studieren zu gehen, bis sich die Wirtschaft wieder etwas gefangen hat. Tatsächlich ist es auch in der letzten Woche so gefallen. Ich persönlich sehe das ein bisschen anders. Deswegen, ich habe auch vorhin ja schon kurz angedeutet, dass ich persönlich, das ist nur meine persönliche Meinung, vielleicht jetzt auch nicht den richtigen Zeitpunkt dafür sehe, um Work and Travel woanders zu machen, sondern vielleicht doch erstmal für einen Moment noch hier zu bleiben und sich hier zu orientieren. Ja, aber ich frage Sie jetzt einfach mal auch aus Ihrer Sicht so in dem Zusammenhang, muss da nicht vielleicht auch mehr Unterstützung für Unternehmen aus der Politik kommen, um das Bild der Ausbildung zu verbessern? Denn Politik erreicht ja auch die Eltern, ne? Also und vielleicht auch in erster Linie, bis es dann so bei den Kindern ankommt. Und das würde mich mal interessieren.
Ich habe das tatsächlich, also Sie sprechen damit die wahrscheinlich eine der, oder vielleicht die wichtigste Frage an, und zwar in welchem Verhältnis stehen denn berufliche und akademische Bildung? Im Verhältnis im Sinne der Wertschätzung, der Anerkennung, der Wahrnehmung. Ich nehme das auch so wahr aus persönlichen Gesprächen, dass, wenn man es nicht genau weiß, im Zweifel akademisch. Muss man aber auch sagen, gilt ja nur für die Jugendlichen, die Fachhochschulreife oder Hochschulreife auch erreichen. Ja. Die haben ja erst die Wahl zwischen beruflicher und akademischer Bildung. Also dieses Verhältnis zueinander ist, glaube ich, entscheidend. Was man natürlich auch immer wieder sagen muss, dass eine Ausbildung, Berufsausbildung an sich, ist ja ein geschlossenes System, das funktioniert ja an sich. Ich kann eine Ausbildung machen und dann bleibe ich in dem Beruf. Ja, das ist ja durchaus möglich. Aber ich habe natürlich auch noch ganz andere Möglichkeiten, mein Meister, Techniker, technischen Betriebswirt, ja, auch einen Bildungsaufstieg hinzulegen. Ja, dieser Bildungsaufstieg, den wir sonst nur über die Universität denken, der ist natürlich auch im Berufsausbildungssystem möglich. Ja. Aber muss man natürlich auch sagen, selbst wenn man perspektivisch auf jeden Fall mal studieren möchte, weil man die entsprechenden Interessen hat, eine Ausbildung kann auch immer ein erster Schritt in der Bildungsbiografie sein. Ja, also absolut. Eine Ausbildung ist niemals etwas, wo man später sagen wird, ah, das war ein großer Fehler. Man wird immer sehr viel lernen, man erhält neue Einblicke und die Chancen, die sich mit einer Ausbildung ergeben, mit Blick auf den Karriereweg als Meistertechniker, Betriebswirt, sind auch sehr, sehr gute, wie ich finde. Sie hatten ja gefragt, was kann die Politik tun?
Ja.
Und wir brauchen auf jeden Fall eine gewisse Gleichwertigkeit in der Wahrnehmung von beruflicher akademischer Bildung. Und das schreibt die Politik auch in den Koalitionsvertrag. Also diese neue CDU-grüne Landesregierung, schwarz-grüne Landesregierung hat das im Koalitionsvertrag stehen. Man versucht letztlich Gleichwertigkeit in allen Facetten durchzudeklinieren. Das geht los. Wir hatten gerade über räumliche Herausforderungen gesprochen. Das ist das Azubi-Ticket. Das gibt es auch schon, aber das muss natürlich genauso wie ein Semesterticket funktionieren. Und das Angebot muss genauso breit da sein. Und warum soll es um Studentenwohnheime gehen? Wir brauchen natürlich auch Azubi-Wohnheime.
Das stimmt.
Ja. Das geht über alle Ebenen. Es geht aber auch, muss man auch sagen, um Architektur, um Raumausstattung. Ich hatte die Fachhochschulen angesprochen. Wer schon mal eine Fachhochschule von innen gesehen hat, das ist teilweise allererste Sahne. Vielleicht dazu, manche Schulen, Berufskollegs, da ist noch ein gewisses Potenzial vorhanden. Nicht alle, also jetzt bitte nicht falsch verstehen, auch hier ist schon viel in Bewegung geraten. Aber auch hier, ja, dadurch, dass es gut ausgestattet ist, dass es eine gute Technik ist, gute Gebäude, ist ja auch eine Art von Wertschätzung. Das gehört dann auch einfach mit dazu, die beiden Möglichkeiten gleichwertig darzustellen. Was man aber auch sagen muss, wir dürfen es nicht gegeneinander ausspielen. Das heißt, das eine ist besser, das andere ist schlechter, weil wir sind auch eine Wissensgesellschaft. Deutschland hat mit den klugen Köpfen, insbesondere im Ingenieursbereich, viele Ideen geschaffen und schafft viele Ideen, dass wir auch in Zukunft wettbewerbsfähig sind im Vergleich zu anderen Ländern. Das heißt, wir brauchen Akademiker, insbesondere im MINT-Bereich. Aber hier kann beispielsweise die Politik auch wieder viel tun, indem sie dann für Mädchen und Frauen den Bereich MINT attraktiver gestaltet und auch hier unterstützt und für eine wertfreie Berufsorientierung sorgt. Also ich denke vor allem hier der Aspekt, eine Berufsorientierung zu schaffen, die beide Möglichkeiten möglichst wertfrei aufzeigt, insbesondere im Gymnasium. Also hier wäre ganz praktische Probleme, wenn ihr das vorstellt. Ein Lehrer am Gymnasium, eine Lehrerin, die haben ja selten eine Ausbildung vorab gemacht. Die kennen dann ja auch nur den akademischen Weg. Ich möchte aber, das soll jetzt kein Vorwurf sein, aber da muss natürlich ganz besonders aufpassen, oder das heißt aufpassen, schauen, dass man die Elemente der Berufsorientierung gleichwertig darstellt. Und wenn das gegeben ist, meiner Meinung nach, wie die Jugendlichen dann am Ende entscheiden, das ist natürlich dann deren Sache. Aber das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass wir erstmal das Wissen so vermitteln, dass weder das eine noch das andere bevorzugt wird. Und dann ist es letztlich die Entscheidung der Jugendlichen. Ich glaube, das ist ein großer oder ein wichtiger Pack an.
Ja, definitiv. Da gehe ich total mit Ihnen, ja. Haben Sie vielleicht in den letzten Wochen oder Monaten auch mal mit Unternehmen über genau das Politikthema in dem Bereich gesprochen? Haben Sie da irgendwie, ich sage jetzt mal, Stimmen, Aussagen, Anmerkungen oder Sonstiges schon zu erhalten?
Wir finden es natürlich im intensiven Austausch mit den Betrieben, mit den Unternehmen. Und ich glaube zuvor, das ist immer klar, die Politik setzt Rahmenbedingungen und hat ja auch eine große Verantwortung. Und dem wird jetzt die schwarz-grüne Landesregierung zumindest in ihren Ankündigungen auch gerecht. Man schreibt auch rein, man möchte zum Berufsbildungsland Nummer 1 werden. Also Nordrhein-Westfalen soll zum Berufsbildungsland Nummer 1 werden. Und da ist vor allem die wichtigste Voraussetzung, dass wir gute Rahmenbedingungen für eine gute wirtschaftliche Entwicklung schaffen. Ja. Ich hatte es vorhin mit dem Selbstzweck kurz angedeutet. Der Standort Nordrhein-Westfalen muss heute, der muss morgen, übermorgen attraktiv sein. Das ist die Grundvoraussetzung, um Ausbildung und Arbeitsplätze dann im Land zu halten. Aufgaben an die Politik sind vielfältig formuliert. Ich hatte es gesagt, die Anzahl der Jugendlichen ist begrenzt. Wir erleben den demografischen Wandel, der jetzt auf den ohnehin schon großen Fachkräftemangel stößt. Das heißt, wir müssen versuchen, Mittel und Wege zu finden, die Potenziale, die wir noch im Inland haben, zu heben.
Ja.
Aber natürlich auch Jugendliche aus dem Ausland im dualen System aufnehmen. Das ist so ein Thema. Alles unter dem großen Oberbegriff Fachkräftesicherung. Gibt es natürlich noch weitere Handlungsfelder für die Politik. Es geht darum, Programme und Angebote für junge Menschen mit Unterstützungsbedarf zu schaffen. Ich hatte es vorhin angedeutet, mit Unternehmen, die sich um die Jugendlichen auch kümmern, die vielleicht jetzt nicht die allerbesten Voraussetzungen mitbringen. Hier dürfen vor allem die, der Mehraufwand darf dann nicht an den Unternehmen hängen bleiben, weil es ja letztlich die staatliche Aufgabe ist, eine gute Qualifizierung der Jugendlichen sicherzustellen, zu gewährleisten. Also hier braucht es gute Angebote, gibt es auch schon, aber die müssen auch noch einfacher und besser kommuniziert an die Unternehmen herangebracht werden.
Okay.
Dann gibt es eben heute viel über Statistik gesprochen.
Ja.
Ich habe nur über Statistiken gesprochen, die wir haben. Ganz viele Statistiken haben wir nicht, die wir aber vielleicht bräuchten, um die Begleitung am Übergang Schule-Beruf besser zu erfassen. Ja? Es gab vor einigen Monaten ein großer Artikel in der FAZ, wonach über 200.000 Jugendliche in Europa verschwunden sind, die in keiner Statistik mehr sind, wo man gar nicht weiß, wo sind die denn jetzt abgeblieben.
Mhm.
Das heißt, hier war ein großes Fragezeichen, das wir irgendwie versuchen müssen, aus dem Weg zu räumen. Also statistische Erfassung, Übergang, Schule, Beruf ist ein wichtiger Punkt, wo die Politik ran muss.
Mhm.
Dann vor allem auch Ansprache, Beratung von Studienzweiflern, von Studienabbrechern für die Berufsausbildung.
Mhm.
Da müssen die Bedingungen gesetzt werden. Auch dazu sind wir in Gesprächen mit der Politik.
Ich glaube auch, dass das ganz wichtig ist. Also wirklich, dass das wichtig ist, die jungen Menschen da richtig abzuholen und das und die Chancen vielleicht auch zu nutzen, ne? Die sich dadurch ergeben. Ja,
sehe genau.
Verstehe ich.
Das ist genau, das ist auch eine große Einigkeit über alle Partner am Arbeitsmarkt, Ausbildungsmarkt hinweg, dass wir da tätig werden müssen. Auch natürlich auch die klare Aufgabe, wie gesagt, Schulen müssen die grundlegenden Fähigkeiten vermitteln. Die Grundkompetenzen müssen vermittelt werden. Es darf dann nicht zur Aufgabe der Unternehmen werden, das dann nachzuholen.
Ja.
Wir haben ein gut etabliertes System von KOA, kein Abschluss ohne Anschluss. Auch hier müssen wir noch, können wir aber weitere Potenziale heben, Lehrerfortbildung, systematische Prozesssteuerung, mehr Praxisabschnitte, einfach aufgrund der Bedeutung der praktischen Erfahrung. Aber auch, was im Politikbereich liegt, ist die Stärkung von Berufskollegs. Da wurde eine Agenda aufgesetzt in der vergangenen Legislatur zur Stärkung der dualen Ausbildung im Kontext der Berufskollegs, wo es darum geht, auf die technische Ausstattung auf Vordermann zu bringen, dass die Personalressourcen, dass das alles prioritär in die Fachklassen für die duale Ausbildung läuft. Aber wir wissen natürlich auch, der Fachkräfteengpass, den sehen wir nicht nur an Flughäfen und in Gaststätten, sondern ist auch ganz klar im Bildungsbereich zu sehen. Offene Lehrerstellen, wir bräuchten viel mehr Lehrer, um alles so zu beschulen, wie wir es brauchen. Auch da gibt es die Ankündigungen, 10.000 neue Lehrkräfte für Nordrhein-Westfalen zu gewinnen. Aber wenn wir uns ehrlich machen, die findet man ja nicht mal eben so.
Ja.
Das heißt, ne, es ist eine Ankündigung, aber was dann am Ende rumkommt, da müssen wir auch mal schauen. Und dann geht es letztlich ja auf die Priorisierung zu. Wenn wir eine knappe Ressource haben, dann muss man prioritär oder Prioritäten setzen. Und da plädieren wir natürlich ganz klar dafür, das für die Berufskollegs zu nutzen, für die Fachklassen der dualen Ausbildung. Aber was man auch machen kann, man kann ja Rahmenbedingungen schaffen. Digitale Lernkonzepte, Schulkonzepte, die dabei helfen, räumliche Begrenzungen zu überwinden. Das haben wir während Corona erlebt, dass quasi Berufsschulunterricht von zu Hause aus oder dass man von zu Hause aus teilnehmen konnte.
Ja.
Und wenn man das mal weiterdenkt, wir haben insbesondere im ländlichen Raum viele mittelständische Unternehmen, die natürlich auch darauf angewiesen sind, dass es, wenn sie Ausbildung anbieten, dass auch irgendwo in der Nähe ein Berufskolleg ist, wo dann der Auszubildende, die Auszubildende beschult wird. Und je knapper das wird, je schwieriger das wird, diese Fachklassen aufrechtzuerhalten, desto eher kann man mal darüber nachdenken, vielleicht Fachklassen zu bündeln, digital zentral quasi anzubieten und dass sich in den einzelnen Regionen die Schülerinnen, Schüler, Auszubildenden dazuschalten.
Wichtiger Gedanke, ja.
Also da hat uns, glaube ich, auch die Pandemie Möglichkeiten aufgezeigt und das gilt natürlich jetzt weiterhin zu verfolgen. Was wir dagegen nicht brauchen, das muss man auch mal an dieser Stelle sagen, ist eine Ausbildungsgarantie. Die wurde ja im Koalitionsvertrag auf Bundesebene zwischen SPD, Grünen, FDP angekündigt. Und das ist nicht das richtige Mittel in der derzeitigen Lage. Ja, wir haben ja kein Versorgungsproblem der Jugendlichen, das jetzt durch eine außerbetriebliche Ausbildung irgendwie zu lösen wäre. Wir haben ja einen Bewerbermarkt tatsächlich.
Ja.
Und da sollten wir jetzt aufpassen mit staatlichen Vorgaben, zu viel Komplexität reinzubringen, die am Ende auch nicht wirklich zielführend ist, weil es kann ja dann nicht sein, wie gesagt, Ausbildung ist kein Selbstzweck, wir müssen auch da ausbilden, wo wir die Leute brauchen. Ja? Wir sehen die großen Herausforderungen der Transformation, wir brauchen jetzt vor allem auch Techniker, Klimatechniker, Elektrotechniker, die Solar aufs Dach bauen, die Heizungsanlagen montieren können. Das ist vor allem jetzt sehr, sehr wichtig. Und wenn man natürlich mit einer Ausbildungsgarantie eine außerbetriebliche Ausbildung anbietet, könnte man natürlich, oder besteht natürlich die Gefahr, dass wir dann am Markt vorbei ausbilden. Und damit ist am Ende ja keinem geholfen. Dann habe ich zwar eine Ausbildung, ja, aber es ist ja wichtig, auch einen Arbeitsplatz im Anschluss zu bekommen.
Ja, ja, eben.
Ja. Und die Situation ist ja jetzt auch schon so, also das sagen ja auch die Arbeitsmarktexperten, die Chance nach einer Ausbildung einen Arbeitsplatz zu finden, war noch nie so gut wie heute. Ja. Das heißt, die Situation ist so, dass wir da jetzt gar kein neues Instrument brauchen. Wichtig ist, wie ich finde, das Matching zu verbessern, also dieses Zusammenbringen von Angebot und Nachfrage, so wie wir das vorhin auch schon mal erläutert haben. Also die Politik kann viel tun, sollte sollte an den richtigen Stellschrauben drehen. So vielleicht.
Haben Sie schön formuliert.
Fazit der vorgenannten Punkte.
Ja, das stimmt. Und trotzdem scheitert es ja auch aber immer wieder einfach an der Außendarstellung der Ausbildung im Allgemeinen. Also ich meine, da haben wir jetzt auch gerade drüber gesprochen, erstmal studieren gehen, es wird nicht ganz so wertfrei gedacht. Ausbildung hat es manchmal nicht leicht bei der, oder wenn sich junge Menschen zwischen Ausbildung und Studium entscheiden und gerade ganz viele Faktoren auch genannt. Das finde ich sehr, sehr schade. Aber Sie haben von und mit Unternehmer NRW, aber Sie natürlich auch, in diesem Jahr eine beziehungsweise zum zweiten Mal eine Social Media Kampagne gestartet. Und jetzt gehen wir mal so ein bisschen rüber von Zahlen, Daten, Fakten in den Bereich, um ja die Außendarstellung zu verstärken. Beziehungsweise was wir selbst jetzt erstmal Gutes tun können, um da noch mal ein bisschen aktiver zu werden. Wir machen ja schon ziemlich viel, das kann man ja ruhig mal so ehrlich sagen. Aber die Social-Media-Kampagne ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Instrument, um da medial auch einfach noch mal zu unterstützen. Und unter dem Hashtag NRWirtschaft bildet aus, läuft jetzt seit dem 15. August auf allen gängigen Social-Media-Kanälen eine Präsentation zu Ausbildungsberufen, sage ich jetzt mal ganz grob. Ich frage Sie gleich nochmal genau, was dahinter steckt. Jetzt hören wir uns aber mal ganz kurz einen O-Ton von Arndt Kirchhoff dazu an. Er ist Präsident von Unternehmer NRW und hat die Kampagne eröffnet.
Also für die Unternehmen ist die Ausbildung immer schon sehr wichtig gewesen. Und da wir in vielen Zeiten Facharbeitermangel haben, und wir gehen davon aus, dass wir auch nach der Pandemie sofort wieder Facharbeitermangel haben, ist es für die Unternehmen das Wichtigste, gute Auszubildende zu finden. Für die Auszubildenden ist eine solide Ausbildung die Grundlage für ihren weiteren Berufsweg natürlich und auch um an Wohlstand zu kommen. Insofern bieten wir viele Ausbildungsplätze an, steigend in den letzten Jahren und bedauern allerdings sehr, dass die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen in der letzten Zeit zurückgegangen ist. Deswegen bitten wir alle jungen Menschen, denken Sie daran, denken Sie an Ihre Zukunft, denken Sie an eine solide Ausbildung. Bei uns in der Industrie werden Sie sie finden.
Der eingespielte Ton ist aus einer kurzen Videobotschaft und Videos, da legen wir jetzt den Fokus drauf, sind nämlich auch Hauptbestandteile Ihrer Kampagne, Herr Klare. Ich habe es jetzt gerade so ein bisschen angeteasert, aber ich frage Sie jetzt nochmal, weil Sie es viel schöner erklären können. Worum geht es dabei?
Einfache Frage, eine hoffentlich einfache Antwort. Antwort. Genau. Hashtag NRWirtschaft bildet aus. Unternehmer NRW und unsere Mitgliedsverbände machen das jetzt schon zum zweiten Mal. Im letzten Jahr auch schon sehr erfolgreich. Das ist eingebettet in die große bundesweite Initiative Sommer der Berufsausbildung, wo es einfach um zwei Aspekte geht. Einmal Wahrnehmung und Werben. Ja, wir wollen für Ausbildung werben, wir wollen zeigen, welche Möglichkeiten bestehen, welche Ausbildungsberufe gibt es. Zeig mal Einblicke, wie sieht es aus auf dem Ausbildungsplatz? Was waren so die Motive für die Auszubildenden, eine Ausbildung anzugehen? Was gefällt Ihnen besonders gut? Und warum denken Sie, dass es auch die richtige Entscheidung ist? Das heißt, hier wollen wir einmal werben. Aber wir wollen natürlich auch die Wahrnehmung noch mal ein bisschen anpacken. Wir haben vorhin über recht abstrakt und über Gleichwertigkeit gesprochen. Mhm. Aber wir brauchen natürlich auch die positive Wahrnehmung von insbesondere Eltern. Ja, die Eltern sind immer noch der wichtigste Ratgeber beim Thema der Berufsorientierung. 75% der Jugendlichen hören auf ihre Eltern.
Wahnsinn, oder?
Wahnsinn, das hat mich auch überrascht. Ja,
es nimmt nicht ab, wirklich. Ich sage es, glaube ich, seit 2-3 Jahren. Es sind immer über 70%. Und ich frage mich, wann das wohl mal abnimmt. Aber es tut es einfach nicht.
Ich denke auch, das wird sich auch so schnell nicht ändern.
Ja.
Natürlich auch bei Lehrern, wenn es um das Thema Berufsorientierung geht, bei den Jugendlichen selbst, aber auch bei den Medien, wie sie über das Thema Ausbildung berichten. Mhm. Das heißt, hier wollen wir nochmal einen breiten Aufschlag machen und haben dazu dann Auszubildende befragt, die derzeit eine Ausbildung absolvieren, haben aber auch natürlich die Ausbilder gefragt, Ausbilderinnen. Das heißt, das sind die Personen, die dafür verantwortlich sind, sich um die Jugendlichen zu kümmern. Und Role Models haben wir diesmal auch zum ersten Mal abgefragt. Das heißt, ich hatte es ja vorhin ein bisschen angedeutet, mit einer Ausbildung ist der Bildungsweg ja noch bei weitem nicht abgeschlossen. Ja, Meister, Techniker, ich kann mich weiterentwickeln, Zusatzqualifizierungen machen. Das heißt, ich wollte auch mal ein paar Leute hören, die schon ein paar Jahre hinter ihrer Ausbildung sind, um aufzuzeigen, welche Möglichkeiten gibt es denn dann. Ja, irgendwann ist erst Auszubildender, dann ist man Geselle, aber dann geht es natürlich auch weiter. Und das haben wir dann über die Plattform Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube etc. verbreitet und sind auch ganz zufrieden mit dem bisherigen, mit der bisherigen Resonanz.
Ja, finde ich auch. Also ich finde, das könnte auch sein. Ich bin durch alle Kanäle mal durchgehuscht, aber beziehungsweise auf YouTube tatsächlich auch hängen geblieben, weil natürlich da die Videos ganz hervorragend aufgelistet sind und man da wirklich einfach mal sich eins nach dem anderen so durchklicken und anschauen kann. Viele NRW-Unternehmen dabei, die mitgemacht haben. Ich persönlich finde es immer super schön, wenn Auszubildende selbst sprechen über den Berufsalltag. Meiner Meinung nach geht es authentischer wirklich nicht mehr, um für Ausbildung zu werben. Also wenn nicht so, wie dann quasi. Ich meine, da sprechen ja wirklich diejenigen direkt aus erster Hand und vermitteln die Eindrücke, die dann auch aus dem Ausbildungsalltag natürlich direkt kommen. Aber Sie haben jetzt auch Role Models angesprochen, was ich auch immer super wichtig finde. Und ich glaube, auch Ausbildungsleiter, Leiterin, Verantwortliche, die mitgemacht haben. War das denn jetzt, ich sage jetzt mal, eine Grundvoraussetzung oder konnte jeder frei gestalten, wie er wollte, um mitzumachen?
Ja, das habe ich eben ganz vergessen zu erwähnen, mich einen herzlichen Dank an alle unsere Verbände zu äußern, die Aktion mitgetragen haben über ganz Nordrhein-Westfalen. Ja, aber vor allem auch ein herzliches Dankeschön an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Grundvoraussetzung war im Prinzip, selber auszubilden oder selbst Auszubildender oder Auszubildende zu sein, für das Thema Ausbildung und Betrieb verantwortlich zu sein oder mal eine Ausbildung gemacht zu haben mit entsprechenden Erfahrungen. Okay. Und ich glaube auch mit unserer Idee, dass wir mit kurzen Clips und einer relativ lockeren Vorgabe, also was Sie jetzt da drin erzählen, klar, wir haben natürlich so einen kleinen Leitfaden oder als Ideengeber mitgegeben, aber letztlich waren die Vorgaben ja frei. Ja, und das, das ist, glaube ich, auch ein guter Ansatz, um bei den Jugendlichen zu punkten, die relativ komplikationslos mit ihrem Smartphone und 30, 40 Sekunden einen Clip erzeugen können, den an uns übermitteln und wir ihn dann für die entsprechenden Kanäle nutzen können. Und ja, also wir waren total überwältigt mal wieder vom Rücklauf und vom großen Engagement der Auszubildenden vor allem.
Ja, Sie haben es gerade schon gesagt, die Kampagne läuft in diesem Jahr zum zweiten Mal, also letztes Jahr begonnen, jetzt wieder. Resonanz ist auch gut, weil halt auch sehr viele Unternehmen mitgemacht haben. Was passiert denn jetzt so nach Kampagnenende mit den Beiträgen? Also wir wollen ja die Außendarstellung der Ausbildung stärken und ich hoffe, dass man es weiterhin irgendwo sieht oder vielleicht auch weiterführt. Ich weiß es nicht. Wie ist Ihr Plan?
Ja, unbedingt. Also da habe ich gute Nachrichten dabei. Also zum einen, die Beteiligung war super über alle Regionen. Wir haben viele verschiedene Branchen von Industrie, Handel, Banken, war alles mit dabei, auch über verschiedene Unternehmensgrößen, Großunternehmen, aber vor allem auch kleine und mittelständische Unternehmen, wie wir es in Nordrhein-Westfalen sehr häufig antreffen. Und auch die verschiedenen Berufe hatten wir mit dabei. Das heißt, wir haben jetzt, wenn es zum Thema Wahrnehmung geht, ein sehr breites Bild zeigen können. Und wir werden auf unserem YouTube-Kanal diese Videos platzieren, sodass sich jederzeit interessierte Jugendliche, aber natürlich auch Eltern, Lehrer und Medien sich das anschauen können. So schließt sich nämlich der Kreis. Ja. Und wir haben natürlich auch, Sie haben es ja vorhin auch schon gewagt, ein bisschen Werbung zu machen. Ich darf dann auch unsere Seite unternehmer.nrw bewerben, wo wir auf einer Unterseite alles zu diesem Thema Hashtag einer Wirtschaft bildet aus gebündelt haben und auch noch auf Aktionen aus unseren Mitgliedsverbänden hinweisen. Also da lohnt der Klick, denke ich.
Es ist sofort zu finden.
Ja, das, genau, ganz
so
prominent.
Darf ich schon verraten.
Aber was natürlich auch wichtig ist, Ausbildung ist ja ein Dauerthema. War es eigentlich schon immer, wird es jetzt noch stärker mit Blick auf den Fachkräfteengpass. Und wir bleiben da am Ball, werden unter dem Hashtag Ausbildungsmittwoch auch immer wieder Beiträge zum Thema Ausbildung bringen. Beispielsweise beim Wirtschaftsblog, dann wird mal die Schulministerin hat jetzt letztens dazu geschrieben, wir werden Ausbilder aus Unternehmen zu Wort kommen lassen, um über das ganze Jahr hinweg das Thema Ausbildung zu bearbeiten, darauf hinzuweisen, um einfach eine gute Wahrnehmung zu schaffen und ein bisschen dafür zu werben. Plus dann nochmal jährlich diese intensiven 1-2 Wochen unter dem Motto NR Wirtschaft bildet aus. Dass wir das quasi dauerhaft und umfänglich präsentieren können.
Da können wir uns gerne nach dem Podcast nochmal drüber unterhalten. Das finde ich ganz spannend. Vielleicht können wir Sie da auch unterstützen. Ich glaube, wir haben schon Unternehmen, die gerne mitmachen würden.
Ja, gerne.
Doch, ja, auf jeden Fall. Vielleicht fallen mir schon 1-2 ein, die nach der Podcast-Folge vielleicht mal von mir angerufen werden.
Wir freuen uns über jedes Video.
Ja, ach prima. Ich meine, so muss es ja auch sein. Sie haben gerade selbst gesagt, Ausbildung ist ein ganzjähriges Thema, ist ein stetiger Prozess. Und wir können ja jetzt nicht quasi hier so lange über Probleme und Herausforderungen sprechen und dann nichts dafür weiter tun und es wieder nur vielleicht in der Hochphase der Bewerbungszeiten oder Berufsorientierungszeiten oder sonstiges stattfinden lassen und thematisieren. Deswegen finde ich das ganz toll, dass es auch über die Kampagne hinaus halt immer noch die Plattform gibt, um einfach seitens Eltern, Lehrkräfte, aber auch natürlich diejenigen, die es richtig betrifft, da einfach auch am Ball zu bleiben. Aber jetzt mal mit Blick auf unsere heutige Podcast-Folge entlasse ich Sie jetzt quasi meiner Fragenrunde hier und stelle Ihnen nur noch eine einzige. Und da blicken wir vielleicht mal so ein bisschen in die Zukunft. Mit Blick aber erst einmal quasi jetzt auf den Ausbildungsmarkt und auch so das aktuelle Wirtschaftsgeschehen, worüber wir jetzt auch die ganze Zeit gerade schon gesprochen haben, aber auch mit Blick auf die Generation Z. Was können wir noch tun, um gegen freie Ausbildungsplätze anzukämpfen? Ich weiß, wir machen viel und die Unternehmen machen vor allem auch sehr viel. Aber gibt es irgendetwas, was wir übersehen haben?
Ja, vielleicht möchte ich mal ein bisschen auf die besonderen Zeiten hinweisen, in denen wir uns derzeit befinden. Wir brauchen für den grünen Wandel, der zwangsläufig ist, brauchen wir Fachkräfte. Mhm. Ja, wir haben große Veränderungen, die wir jetzt schon spüren. Ja. Und ich glaube, die Zeiten für eine Ausbildung, insbesondere auch im technischen Bereich, waren selten so gut wie jetzt aufgrund des hohen Bedarfs. Daher die wichtige Botschaft an die Jugendlichen da draußen, die noch einen Ausbildungsplatz suchen oder sich dafür interessieren. Es sind noch Plätze frei. Schaut in Jobbörsen, fragt beim Unternehmen in der Nachbarschaft nach. Mit einer Ausbildung in der Tasche stehen alle Wege offen. Ich kann nur dafür werben.
Wichtig, ja.
Und ich möchte natürlich sehr herzlich dafür bedanken, Frau Fitzner, hier heute bei Ihnen Gast sein zu dürfen.
Ja. Sehr gerne. Ich habe aber viel mehr zu danken, dass Sie sich so wunderbar auf meine Fragen eingelassen haben und vor allem, dass Sie so viele wichtige Punkte auch mit eingebracht haben, thematisiert haben und vor allem auch anhand von Statistiken uns mal gezeigt haben, wie der aktuelle Ausbildungsmarkt und das Geschehen dahinter so aussieht. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit, Herr Klare. Schön, dass Sie da waren.
Vielen Dank.
Ja, das war das Gespräch mit Jörn Klare von Unternehmer NRW über das Ausbildungsgeschehen 2022 und die aktuelle Situation auf dem Ausbildungsmarkt. Für mich war es ein sehr hilfreiches Gespräch. Ich habe nochmal ganz andere Erkenntnisse daraus mitgenommen, auch für meine eigene Arbeit im Bereich Azubi-Marketing, und möchte an dieser Stelle, wir haben es ja auch gerade schon gehört, noch einmal ganz herzlich darauf hinweisen, dass auch wir sowohl von der Unternehmerschaft Düsseldorf als auch von der Stiftung Pro Ausbildung und auch immer vom Kompetenzzentrum Düsseldorf für Sie als Unternehmen da sind, um Sie zu unterstützen bei der Nachwuchsgewinnung und vor allem auch bei der Suche nach den passenden Talenten für Ihre Unternehmen und Ausbildungsplätze. Unsere Projekte, ein paar haben wir gerade angesprochen, wie dem großen Netzwerk Schule Wirtschaft oder auch die klugen Köpfe oder natürlich auch die Ausbildungsbotschafter, jetzt auch in Kooperation mit der IHK und. Aber all unsere Projekte zusammengefasst finden Sie auch auf den folgenden Webseiten. Die Stiftung Pro Ausbildung finden Sie unter www.stiftung-proausbildung.de. Oder Sie finden auch unser Kompetenzzentrum auf www.kompetenzzentrum-düsseldorf.de und alle Verlinkungen zu den einzelnen Seiten und Projekten natürlich auch immer unter www.unternehmerschaft.de. Schauen Sie sich dort gerne um. Wir haben erst kürzlich einen ganz tollen Talk dazu geführt, wie man 3 gute Gründe mit uns zusammen findet, die man für das Azubi- und Schülermarketing nutzen kann, beziehungsweise haben wir Ihnen in dem Rahmen 3 gute Projekte vorgestellt, auf die Sie immer wieder zurückgreifen können. Sprechen Sie uns einfach gerne an und dann sind wir auf jeden Fall für Sie da. Ja, und damit war's das von unserem kleinen Ausbildungsspecial beziehungsweise von unserem Auftakt hier zu einer neuen Podcast-Reihe zum Thema Ausbildung. Und in der nächsten Woche geht es um das Thema Future to Go. Und was dahinter steckt, das verrate ich Ihnen dann. Bis bald! Ach ja, und bevor ich es vergesse, denn das gehört ja hier zu unserem Podcast jetzt schon seit über 100 Folgen dazu. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, dann empfehlen Sie uns gerne weiter in Ihren beruflichen und privaten Netzwerken. Sie finden uns sowohl auf LinkedIn als auch auf Instagram mit unserem Podcast hier, aber natürlich auch wie immer auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Also wir freuen uns, wenn wir hier weiter wachsen, und sagen in diesem Sinne bis bald, bis zum kommenden Mittwoch zur neuen Sendezeit morgens ab 5.55 Uhr hören Sie uns überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Ihre Lisa Marie Fitzner.